Man ist ja auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Möglichkeiten. Dann schaut man, wer bei Werder vielleicht nicht im Kader ist und wer ja vielleicht für die Fortuna dann interessant sein könnte. Also das hat auch immer einen Hintergrund. Aber
Aha. Eingedacht, die Werder-Show.
Hallo, grüß dich und hallo.
Ja, moin, herzlich willkommen zu Eingedeicht. Wie schön, dass ihr auch 2024 wieder dabei seid. Timo Strömer ist uns ja abhandengekommen. Der knuspert gerade getrocknete Skorpione in Thailand. Ich freue mich diebisch darüber, dass ich die Elternzeitvertretung übernehmen darf. Alex von Lingen bin ich. Ich stelle mir allerdings schon die ganze Zeit die Frage, ob das wohl gut gehen wird.
Und das sollten wir hinbekommen.
Ja, ich bin auch ganz guter Dinge. Allerdings, vor so einer fetten Produktion hier in der Deichstube, stellt man sich ja immer die eine Frage. Ja.
Habe ich vielleicht ein bisschen daneben geredet oder so?
Ach, ich sag mal so, nicht beirren lassen und hoch die Tassen, denn hier ist man ja nie allein. Neben mir sitzt der Mann, der Mütter und Babys zugleich glücklich macht. Ganz einfach deshalb, weil er die Elternzeiten in der Deichstube durchwinkt.
Der ist ein Top-Profi, der macht seinen Job.
Björn Knips! Moin.
Moin. Oh, ich bin schon lange nicht mehr so freundlich hier begrüßt worden.
Ja, ich dachte, ich mache alles mal ganz anders. Ich sitze ja hier auch anders auf diesem Sofa, wie du siehst. Übrigens, hier Haltung zu bewahren, ist gar nicht so einfach.
Ja, man sackt hier so weg, ne?
Jo.
Ja, aber der Strömer kann das.
Du, ich freue mich auf jeden Fall. Besser kann ja nicht beginnen als mit dir auf einem Sofa 2024. Wie bist du so reingekommen? Wie kann ich mir das im Hause Knipser vorstellen? So Bleigießen und Raclette oder totale Eskalation?
Raclette, ja. Ich habe mich überreden lassen, wieder Raclette machen zu lassen, ja. Weil ich hasse das, wie die Bude hinter stinkt. Genauso ist es gekommen und ich, ganz ehrlich, ich rieche immer noch danach. Es war auch das letzte Mal, dass es Raclette gegeben hat.
Ist auch so geil, ne? Das sagt meine Mutter auch immer. Nee, Reibeplätzchen kann ich dir nicht backen, dann stinkt die Bude so danach.
So, genau. Ja.
Es ist irgendwie
deswegen
so ein
kein
Thema.
Raclette mehr, ein bisschen geböllert, aber nicht so viel. Wir haben ja auch einen Hund, ne? Und da ist man ein bisschen. Aber der kann das ganz gut ab.
Ja?
Ja.
Der setzt sich dann die Kopfhörer auf und entspannt eine Runde.
Hauptsache, er kann bald spielen.
Ja.
Und damit sind wir ja wieder beim Fußball, ne?
Absolut. Danke, dass du diese Brücke gebaut hast, denn die erste Partie von Werder gegen Bochum. Ich sag mal so, ne? Bis zur 93. war ich nicht gerade tiefenentspannt. Was machen wir denn mit dieser Partie eigentlich rückblickend?
Boah, eigentlich müsste man sie sofort wieder vergessen. Einfach aus dem Gedächtnis streichen, wenn es diese 93. Minute nicht gegeben hätte. Dieser abgefälschte Schuss. Ich fand es ein Gruselkick. Ich fand es ganz fürchterlich. Bochum war auch nicht viel besser, muss man ehrlich aber sagen. Ich fand, sie waren aber dichter dran am Sieg und hätten den durchaus verdient gehabt. Werder hat gut verteidigt, das muss man sagen. Das ist auch besser geworden in den letzten Wochen, Monaten. Aber nach vorne, boah, war das so wenig. Selbst auch dann beim Rückstand. Also, also so werden sie die Klasse, glaube ich, nicht halten.
Ja, ist ja ganz interessant, ne? Das Problem hat sich so ein bisschen verlagert, wenn wir mal auf die Hinrunde schauen. Da gab es ja so einen Marvin Ducksch, der immer wieder gesagt hat, Mensch, die Abwehr muss sich sortieren, die muss besser werden. Und jetzt plötzlich hat sich das so ein bisschen gedreht. Werden wir heute drüber reden, ne?
Absolut.
Grundsätzlich finde ich ja wichtig, dass Typen auf dem Spielfeld stehen, so wie du, die absolute Verlässlichkeit ausstrahlen.
Ich habe keine Veränderung bei ihm festgestellt im Vergleich zu dem, wie er bisher bei uns gearbeitet hat.
Same hier. Was ich mich allerdings frage ist, wie kriegt Strömex jetzt eigentlich den ganzen Bums, den wir hier aufzeigen, in seine Bambushütte nach Thailand?
Ja, dann nimmt's halt auf und schickt's ihm.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall für ihn, denn wir haben heute einiges auf der Agenda. Wir müssen natürlich sprechen über die Partie Werder-Bochum. Ist noch Luft nach oben. Des Weiteren haben wir einen Gast zugeschaltet. Aus Düsseldorf, der eine Teil von Katz. Kennt ihr das noch? Wir haben lange drüber diskutiert. Klaus Allofs, Thomas Schaaf. Klaus Allofs ist mit am Start. Und mit ihm sprechen wir natürlich über das 125-jährige Jubiläum. Ja, und dann freue ich mich, dass wir zwei nochmal in die Analyse gehen und auch natürlich auf die Rückrunde schauen. Das Ganze wird präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik.
Das Wichtigste ist für mich erstmal, dass sie in das Profil passen.
Ja, tun sie. Die passen absolut ins Profil. Ist nämlich total schön da.
Du warst auch schon da, ne?
Ja, da habe ich noch gar nicht bei der Deichstube gearbeitet.
Und was mit der ganzen Familie da?
Mega war das.
Ich war ja auch mit der Familie da, mit Timo. Ja. Manchmal glaube ich, naja, lassen wir das.
Ich schätze, bei euch ist auf jeden Fall mehr Alkohol geflossen als bei uns.
Das würde ich so nicht sagen.
Aber ihr wart
Aber
ja,
Alkohol ist ein gutes Thema.
Ja, ja, ja. Es kamen ja schon so Fragen, ne? Von euch, gibt es noch ein Herrengedeck? Naja, es gibt ein Damengedeck, das ist ein bisschen anders zusammengesetzt. Aber ich will natürlich auf Flaschenbier nicht verzichten.
Das wäre es auch gewesen.
Ich meine, das ist der Grund, warum ich diesen Job angenommen habe, ja, dass ich hier morgens schon mit dir ein Bierchen zischen kann. Deswegen, mein Lieber, mache ich mal das Fläschchen auf, ne? Ist ja, ist von der Temperatur her so, dass man damit arbeiten kann.
Ja, das haben wir drauf hier.
Das mit dem Mikro und dem Öffnen der Flasche ist aber auch so ein Ding, ne? Das ist die einzige Herausforderung hier des Tages. So, lass mal wegduschen.
Datzke.
Oh, herrlich. Schon mal gut. Guter Start. So, und jetzt muss ich dir ja sagen, habe ich ja noch so ein Ladies-Add-on mitgebracht.
Das kann ich trinken, oder?
Du kannst das trinken. Dafür steht
jetzt schon seit...
Bei mir stellt sich die Frage nicht. Das Ganze frisch zubereitet. Starten wir doch mal mit einem kleinen Amüsgöl.
Mein erster Krab.
Aqua.
Nee, Aqua ist das nicht, aber Korn mit Götterspeise. Passt zu Bremen.
Schöne Stadt, auch zum Leben.
Ja, wie findest du das?
Riecht gut, sieht gut aus. Ich bin gespannt.
Das ist ja Götterspeise mit Korn nochmal, ne? Darf man das heute eigentlich noch sagen oder sind die Götter dann beleidigt?
Die Götterinnen sind beleidigt.
Ja, du kommst ja in Teufelsküche, ne?
Komm, lass uns den wegzischen.
Ja, ich will nur noch mal darauf aufmerksam machen, ja, lieber Knipser, ne? Ich habe bewusst keinen Löffel dazugelegt. Also das heißt, hopp in Kopf, ne?
Ja, ja, klar. Also, kann ich mit Becher essen? Als okay, alles klar.
Also, Prost. Los geht's.
Oh, kommt da auch drauf.
Was? Mhm. Ja, super.
Super, oder?
Für mich der beste Schnaps, den ich je gegessen habe. Ich war mal in Cancun in Mexiko. Ja. Da haben die extra Leute gehabt. Oh. Die haben den Kopf nach hinten gezogen und haben einem das dann da reingehauen.
Ja. Und? Das hätte ich jetzt auch hier gebraucht. Ja,
schmeckt so aber jemand besser hier.
Ah. Also ich muss sagen, ich finde, es ist ein genialer Schachzug von mir.
Jetzt könnte, da kannst du dir.
Könnte im Abgang ein bisschen ästhetischer vielleicht sein, aber gut. Ich kümmere mich gleich um den Rest.
Ja, ich auch. Ja? Lass uns mal, also.
Oh. Ja.
Prost.
Also, ja, stimmt, ich trinke auch erstmal nochmal ein Schluck Bier danach.
Klebt auch nicht.
Bochum, noch Fragen zu Bochum und keine Fragen zu Bochum.
Ja, also stimmt. Lass mal aufhören, hier übers Alkoholkochen zu reden. Ich fand das übrigens maximal sexy, wie wir das hier weggeschlabbert haben. Dieses Damengedeck.
Ich will es nicht noch mal sehen.
Also, kommen wir zu Bochum.
Ja.
Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, das war jetzt kein Spiel, das man sich gerne in die Galerie stellt. Ich hatte einen diskrepanten Punkt am Ende der Partie, nämlich, dass der Trainer offensichtlich was ganz anderes gesehen hat. Ole Werner, zufrieden mit seiner Mannschaft, mit der Moral auf dem Spielfeld. Hast du gezuckt, als du seinen O-Ton gehört hast?
Ja, habe ich. Also nicht nur gezuckt, ich war wirklich überrascht in dieser Aussage, das war schwer in Ordnung von meiner Mannschaft. Also wo ich absolut mit ihm gehe, ist Moral gut, also sich nicht hängen lassen. Aber ich meine, das ist ja auch ein bisschen selbstverständlich, dass du versuchst, noch 0-1 aufzuholen. Aber trotzdem gut, Moral war in Ordnung. Defensive Stabilität, haben wir drüber gesprochen, wirklich nicht viel zugelassen. Aber was überhaupt nicht in Ordnung war, war das Spiel nach vorne, weil da war gar nichts. Also da war kaum Chancen, kaum Druck ausüben können, kaum Lösung gefunden, außer die ersten 10, 15 Minuten, die fand ich ganz gut. Da hat man gesehen, was er vorhatte, was der Plan war mit drei Stürmern. Aber da hatte sich Bochum relativ schnell darauf eingestellt. Und dann hat Werder auch das Fußballspielen komplett eingestellt. Und das ist echt ein Fußball, den man so nicht sehen will. Also, selbst der Bochumer Trainer, Letsch, hat ja hinterher auch gesagt, oh, dolle war das nicht, aber der war natürlich sauer, der hätte sich gerne die beiden Punkte noch mehr mitgenommen. Weil dann wärst du mit 8 Punkten Vorsprung ja richtig weg gewesen. Das war eine Riesenchance, ne? Einen Riesenschritt zu machen.
Absolut. Jetzt ist Bochum, aber wir schauen gleich nochmal auf die Tabelle. Ja, ein Platz hinter Werder. Was ich mich immer frage, also du sagst gerade, nach den ersten 15 Minuten kam dann so der Einbruch, weil Bochum sich drauf eingestellt hat. Dennoch, damit musst du ja rechnen, dass der Gegner das tut. Warum kriegt Werder es dann nicht hin, durchzuziehen und auch wieder eine Gegenantwort auf das frische Agieren von Bochum zu finden?
Das ist eine gute Frage. Da müsste man den Trainer noch ein bisschen mehr fragen. Der war aber ja zufrieden, mit wie sie gespielt haben. Deswegen wird er sagen, ist das alles in Ordnung gewesen. Es ist ein schweres Auswärtsspiel gewesen. Da haben noch nicht viele Mannschaften gut funktioniert. Die Bochumer haben zu Hause nicht oft verloren, haben wirklich eine gute Heimbilanz gehabt. Das ist alles richtig, aber trotzdem ist das ein Gegner. Also wenn du mal auswärts gewinnen willst, dann solltest du es auch mal in Bochum tun. Ne? Also die Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Stuttgart. Also ich könnte immer so weitermachen, ist auch nicht einfacher. Also das ist mir zu einfach zu sagen, weil es bei denen zuletzt gut funktioniert hat. können wir da nicht mehr holen. Mir war das auch zu ängstlich, überhaupt nicht mehr vorne draufgegangen. Das ist mir zu wenig. Vor allen Dingen auch als Werder Bremen Fußball zu wenig und auch perspektivisch zu wenig.
Naja, und ich frage mich halt, was schickst du eigentlich für ein Signal an die Mannschaft, wenn du nach so einer Partie sagst, ich bin damit zufrieden?
Ja, es gibt ja zwei, ja, da bin ich komplett beide, den Punkt mache ich, aber ich hatte das Gefühl, die haben ja immer den Kreis nach dem Spiel, dann redet der Trainer da ja nochmal und dann wird ja im Prinzip auch abgestimmt, was ist jetzt unsere Draufsicht? Na, dann wird ja schon gesagt, was sagen wir gleich gegenüber den Medien und allen anderen? Klappt nicht immer, dass dann alle einer Meinung sind, aber in dem Fall hatte man schon das Gefühl, als wenn die so ein bisschen eingenordnet werden, nö, ich finde das in Ordnung. Warum macht der Trainer das? Er will dieses positive Gefühl des späten Tores, diese Euphorie mitnehmen und die Mannschaft nicht schlecht drehen. Aber da gibt's ja auch noch mal ein Zwischending. Und uns wird ja oft vorgeworfen, schwarz und weiß, Grautöne hätten mir da gut getan. Und auch mal deutlich zu sagen, wir müssen uns spielerisch wirklich enorm verbessern, das ist ein bisschen wenig zutage kommen und fand die Einschätzung nicht gut.
Ja, grundsätzlich war ja die Woche vor der Partie viel Unruhe am Osterdeich. Leo Bittencourt hat ja durchaus kritische Töne angeschlagen in der PK.
Absolut.
Musste dann ja auch zum Rapport, ja.
War natürlich im Nachhinein alles nicht so schlimm, wie es immer so schön heißt. Deswegen musste er auch zum Rapport.
Ja, es war so nach dem Motto, öffentliche Kritik ist in Ordnung, aber inhaltlich müssen wir da nochmal sprechen, weil da liegen wir nicht aufeinander.
Ja, also der hat ja, das war ein Rundumschlag. Ich finde, Leo trägt natürlich das Herz auf der Zunge, aber der ist 30 Jahre alt, das war eine Pressekonferenz mitten in der Woche, also nicht nach dem Spiel, das hat er schon ganz bewusst gemacht und er hat sie ja alle angezählt, den Trainer, Clemens Fritz, gleich doppelt und das war schon, das habe ich selten so erlebt. Ich finde es andererseits auch mal gut, wenn sich ein Spieler das traut.
Absolut und ganz ehrlich, das war doch auch echt moderat. Also ich habe mir das wirklich bewusst nochmal, ich fand's moderat. Also das war im Ton nicht scharf vorgetragen. Es ist eine Kritik, klar, die gefällt mir.
Aber du kannst ja der sportlichen Führung nicht sagen, die Spiele, die sie in den letzten Jahren geholt haben, haben uns nie sofort geholfen. Die brauchten immer ihre Zeit. Also er ist schon, also ein Tritt in den
Hintern. Aber er hat ja schon auch andere Punkte angesprochen, die auf der Hand liegen. Also nachweislich.
Ja, aber er hat den Kader schlecht geredet im Prinzip, dass da keine Konkurrenz ist.
Naja, aber du willst immer nur so Mitläufer, die stromförmig wie nein, durch so ein
wariges... Nein, aber da siehst du aber, was da alles im Argen liegt.
Also, und darauf wollte ich hinaus.
Das willst danke, du aber, du als, aber das willst du als Club nicht, dass da öffentlich du dich da auseinander nimmst. Nee, also ich finde das auch mal gut, dass er es tut. Aber wenn man dann die andere Perspektive einnimmt, also das war eine schwere Woche für den SV Werder Bremen. Und ich meine, bei Leo muss man noch eins dazu sagen. Ich schätze ihn wirklich sehr, dass er sowas auch mal deutlich sagt. Ist natürlich ein schmaler Grat, auf dem er sich bewegt. Seine Leistung war natürlich jetzt nicht so dolle. Da hätte ich natürlich mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr kommt, außer nur Attacke gegen Kevin Stöger. Und also
und was für Attacken, ne?
Aufgerieben hat er sich dabei. Aber das war sportlich natürlich ein bisschen wenig, wie ich sowieso finde. Auch ein Marvin Ducksch, von dem hätte ich mir da auch mehr erwartet, als nur zu meckern. Der kann mehr, der will zu EM, hat er ein großes Kicker-Interview noch. Das wurde kurz vor dem Spiel noch mal schnell rausgeschoben, die besten Aussagen. Das habe ich nicht gesehen, dass er da so der besondere Spieler ist. Also da muss auch mehr kommen, ne?
Da haben wir übrigens auch einige Fragen von euch gekriegt. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Was ich gestern so mitgeschnitten habe, ist, dass es nicht nur diese PK mit Leo Bittencourt war offensichtlich, sondern dass da wieder so einiges an körpersprachlichen Signalen rüberkam. Ja, Duksch, hast du gerade angesprochen, immer wieder in Richtung Boré. Dann auch mit Jinma hatte er so eine Fehde in der Halbzeit. Ja, wo ich mich aber auch frage, ey, Jungs, ihr seid natürlich noch im Fokus, zig Kameras auf euch gerichtet. Warum geht ihr nicht mal kurz um die Ecke und klärt das da? Warum noch auf dem Spielfeld? Also da muss es ja so brodeln,
ja, das
oder?
Keine Widerrede. Ja. Bin ich komplett bei dir. Das Gefühl habe ich auch. Und ich glaube auch, also wenn man dann Leo nach dem Spiel hört, der dann auch so sagt, ja, oh, die haben mit mir gesprochen, aber ich bleibe eigentlich bei meiner Meinung. Das ist natürlich, das kannst du auch nicht. Man, dann merkst du, da stimmt's gerade hinten und vorne nicht. Also was alle betrifft, Trainer, Mannschaft und auch sportliche Leitung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie diesen Moment, diese Probleme gerade also ein bisschen übertünchen wollen durch solche Aussagen und ihnen gar nicht bewusst ist, wie groß die Gefahr ist. Jetzt kommen die, geht's zu den Bayern. Reden wir nachher noch ausführlicher drüber. Da wirst du jetzt, da werden sie nichts von. Ich habe auch aufgegeben, daran zu glauben. Ich habe das so oft gemacht. Ich will da
auch eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist ja wie ein Besuch beim Zahnarzt, weißt du? Und du weißt eigentlich, dass dein Zahn echt schon so ein bisschen vor sich hin bröselt.
Ja, Basti Prödel hat schon keine Zähne mehr, also der den Spruch damals erfunden hat. Also von daher, das kann nächste Woche, das kann schnell da unten reinrutschmäßig passieren. Und das weiß ich nicht, ob sie sich dessen wirklich bewusst sind und ob das wirklich diese Einheit ist, die du brauchst, um da oben nicht reinzurutschen und in so eine Spirale zu geraten.
Ah, aber, da bist du schon beim Rutschen, ne? Da reden wir über die Tabelle.
Genau.
Du bist ja ein Mann der klaren Zahlen und Fakten.
Eigentlich immer.
Super. Ich nehme mich auch. Eine Frau. der Zahlen und Fakten.
Warum denn nicht?
Ja, ich finde, das kann man doch so mal machen, oder?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Also ich schon, denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Also ich kann nur sagen, ich gucke auf die Tabelle, das habe ich in diesem Jahr gemacht, schon im Jahr davor und im vorletzten Jahr und im Jahr davor auch. Das machen nämlich alle, die dies wissen wollen.
Also ich gucke schon auf die Tabelle, das tun wir auch alle und wir wissen schon auch ganz gut, eine Tabelle zu lesen.
Jo, also die nackten Zahlen besagen, gegen Bochum ist der eine Punkt dazugekommen. Das heißt, wir gucken drauf, Tabellenplatz 13 für Werder, ja, mit 17 Punkten nach 17 Spielen. Jetzt kann man da als Pessimist oder als Optimist draufblicken. Wie tust du das denn, Björn?
Also 17 Punkte aus 17 Spielen ist zu wenig. Das ist normalerweise darfst du da eigentlich gar nicht mit auf Platz 13 stehen. Aber die Bundesliga ist verrückt dieses Jahr. Also sehr, sehr großes Gefälle nach unten. Du hast 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und auch auf den ersten Abstiegsplatz. Das ist ein gutes Polster, das muss man ehrlicherweise sagen. Letztes Jahr, also genau vor einem Jahr, hatte Werder 21 Punkte und nur 5 Punkte Vorsprung. Und da haben alle von einer super Hinrunde gesprochen. Von daher muss man Ole Werner da wirklich ein bisschen verstehen. Aber die Leistungen waren dann andere. Da hatte man ein anderes Gefühl auch der ganze Umgang miteinander. Und es liegt halt auch ein sportlich schwieriges Jahr hinter uns mit echt schlechten Ergebnissen. Aber wirklich so ein Punkt pro Spiel ist wirklich dünn. Sehr, sehr dünn. Aber der Vorsprung ist noch da. Ich kann mir nur beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da unten nie mehr punkten. Also die machen ja maximal Eichhörnchenrennen da unten. Köln, Mainz und was da sonst so dazu gehört. Das wird auf Dauer so nicht bleiben. Deswegen muss man Obacht geben.
Ja, die Frage ist, was werden die anderen Mannschaften draus machen, die noch hinter uns sind? Köln jetzt mit einem neuen Trainer. Siehst du eine Mannschaft, die da extrem angreifen könnte in den nächsten Wochen?
Ja, man geht ja immer davon aus, dass Union Berlin nochmal kommt, ne? Weil die da unten ja eigentlich nicht hingehören. Bislang ist das so ein bisschen kommen auch nicht so richtig rein. Haben jetzt aber gepunktet. Bin ich mal gespannt. Den traut man das natürlich am ehesten zu. Und einer von den beiden, Köln oder Mainz, traue ich das auch noch zu, dass sie da unten zumindest rauskommen. Wie weit werden wir dann sehen? Und ob Werder da wirklich reinrutscht, muss man natürlich auch abwarten. Aber ich bin schon ein bisschen in Sorge. Und Timo würde natürlich jetzt sagen, wovon würde Timo jetzt sprechen?
Don't stop believing, immer das große Ziel.
So, wie weit ist Europa weg?
Ja, so, das ist witzig. Hätte ich jetzt angesprochen, weil das habt ihr nämlich gefragt. Was ist eigentlich mit Europa? Hashtag Europa. Sind wir mal ehrlich?
Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke da oben nicht hin. Nein, das ist so weit.
Er guckt sie nur in die zweite Hälfte der Tabelle.
Ja, leider ist es so.
Ja, gut. Ist vielleicht auch noch ein langer Weg. Also ich muss ja sagen, was ja so ein bisschen wie so ein Stachel in einem sitzt, sind dann so die Partien, die du hättest gewinnen müssen in der Hinrunde. Ja, so ein Heidenheim-Spiel zum Beispiel hängt mir total nach. Wo ich mich
Darmstadt auch.
Ärger. Es sind so Punkte, die haben mir echt fett liegen lassen. Und dann hast du es nochmal angesprochen, dieses Durchmeandern. Ja, dass du irgendwie nie so richtig mal so eine Welle gesurft bist, wo du gesagt hast, Mensch, da ist jetzt 3 Spiele mal richtig gut und fett gelaufen für Werder.
Ja, wobei die letzten Spiele haben sie ja immer wieder gepunktet. Das Leipzig-Spiel war ja auch schon cool mit dem 1:1, aber es bringt dich halt nicht so wirklich weiter. Also jetzt dieses Bochum-Spiel, wenn du da mit dem da anders aufgetreten wärst und wärst ein anderes 1:1 gewesen, wäre es vielleicht auch noch okay gewesen, aber die Leistung war halt auch echt.
Ja, also alles nicht so easy.
Ja.
Ja. Eins muss ich allerdings sagen, ich höre auch nie auf, daran zu glauben, denn die Jungs von Werder, die machen das schon.
Der Junge, die Jungs.
Ich schlag vor, das finden wir auf jeden Fall noch raus. Jetzt rufen wir mal den Mann an, der 1990 von Otto Rehhagel an die Weser geholt wurde. Das war ein kluger Gedanke vom Otto. Und da war er natürlich als Spieler extrem erfolgreich. Dann im Anschluss in leitenden Funktionen für Werder tätig. Heute ist er Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf, Klaus Allofs. Ob der wohl zu Hause ist? Ich bin total gespannt. Handy? Was meinst du?
Handy.
Okay, das ist ja so ein Mann, der wahrscheinlich always on the run und on the move ist.
Ist es Transferzeit?
So, ne?
Ist es Transferzeit?
Ja. Hast du auch wieder recht. Warte mal. Also, mal gucken. Uns Klaus. So, der hat ja wahrscheinlich am Ende dann auch die 1899?
Alle von Werder am ja, 1899.
Boah, was man früher für Zeit verloren hat mit diesem Telefon. Ah. Moin, Herr Allofs, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo, ja.
Sie sind gebürtiger Düsseldorfer und seit 2020 bei der Fortuna Sportvorstand. Wie viel Werder steckt denn noch in Ihnen?
Schon eine ganze Menge. Also wenn man, ich muss mal kurz nachrechnen, 16 Jahre bei Werder war, dann kann man das nicht abschütteln. Ne? Das ist, selbst wenn man es wollte, kann man es nicht abschütteln. Aber ich will es gar nicht. In mir steckt noch eine ganze Menge Werder. Und das gilt auch, das gilt ja nicht nur für mich, sondern das gilt ja auch für meine Kinder, für meine Frau. Also für unsere Familie, die sich sehr wohl gefühlt hat. Unsere Tochter ist im Grunde in Bremen aufgewachsen. Und ja, von daher ein ganzes Stück Werder, ein ganzes Stück Bremen, ein ganzes Stück Norddeutschland steckt in uns. Ja.
Das heißt, Sie verfolgen auch ganz intensiv jedes Werder-Spiel?
Ja, am Anfang, das gebe ich zu, war das natürlich sehr viel intensiver. Das wird so im Laufe der Jahre, wird es ein bisschen weniger. Aber ich habe es gestern zum Beispiel, habe ich mir das Spiel komplett angeschaut und da bin ich schon sehr interessiert, weil ich erstmal sowieso mich für Fußball interessiere und fast alle Spiele anschaue. Man ist ja auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Möglichkeiten. Dann schaut man, wer bei Werder vielleicht nicht im Kader ist und wer ja vielleicht für die Fortuna dann interessant sein könnte. Also das hat auch immer einen Hintergrund. Aber das grundsätzliche Interesse, was macht Werder, was macht Frank Baumann, was macht Clemens Fritz, welche Entscheidungen treffen die, welche Spieler verpflichten die beiden das ist schon ein reges Interesse, ja.
Da gibt es dann auch mal einen regen Austausch und den einen oder anderen Tipp von Ihrer Seite oder fuschen Sie da gar nicht rein?
Also den Austausch gibt es, mal ist der intensiver, insbesondere wenn es eben auch einen Hintergrund hat. Ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir vor der Saison waren wir sehr intensiv an Dingschi zum Beispiel interessiert. Und da gab es einen Austausch schon über mehrere Monate mit Clemens Fritz und mit Frank Baumann. So, wenn es diese Anlässe gibt, dann ist es intensiver. Aber ansonsten, nee, sehe ich mich da jetzt nicht genötigt, Ratschläge zu geben. Die beiden machen das schon gut. Haben sich hoffentlich einiges abgeguckt, haben ihre Schlüsse daraus gezogen, das Gute vielleicht mitgenommen, das Schlechte weggelassen. So soll es ja auch immer sein.
Wenn Sie den Sommer ansprechen, gerade Ehren Dingschi, da gab es ja auch noch David Kownacki, der ist den anderen Weg gegangen, also beziehungsweise der ist zu Werder gewechselt. Jetzt spielt der relativ wenig, gestern ist er dann eingewechselt worden. Wollen Sie den zurückholen?
Nein, aber das hat nichts mit der Qualität jetzt von David zu tun. Wir haben uns wirklich intensiv bemüht, David eben bei uns behalten zu können. Sein Vertrag lief aus und dann ist man als Stürmer, der gerade in der zweiten Liga doch sehr erfolgreich war im letzten Jahr, hat man natürlich dann sehr viele Möglichkeiten. Und von daher war das eigentlich ziemlich unrealistisch, ihn dann auch davon überzeugen zu können. Er hat sich dann für Werder entschieden, was ich fand, war eigentlich erstmal eine sehr gute Wahl, weil es ja auch, es war abzusehen, dass Niklas Füllkrug Werder verlassen würde. Und von daher, ja, war ja die Chance durchaus gegeben, dort einen Stammplatz eben von Anfang an zu bekommen. Ja, ich bin nicht immer Freund von diesen Rückholaktionen. Ich will das nicht immer kategorisch ausschließen, aber wir sind wirtschaftlich auch in einer etwas anderen Situation und müssen uns da ein bisschen anders orientieren.
Auf wen konzentrieren Sie sich denn? Wen haben Sie sich denn gestern angeschaut? Oder besser gesagt, wahrscheinlich nicht angeschaut, weil der ja da nicht gespielt hat.
Es gab jetzt gestern keinen aktuellen Anlass. Aber wir haben in der Vergangenheit, ich habe es eben gesagt, Ehren Dingschi war jemand, der uns interessiert hätte. Agu ist jemand, der für uns auch in der Vergangenheit, weil er verletzt war und nicht zu seinen Einsätzen gekommen ist, war auch jemand, den wir auf der Liste hatten, insbesondere auch, weil er mit Daniel Thun auch schon zusammengearbeitet hat. Also so gibt es immer. So schaut man sich die Mannschaften einfach an und sagt so, wer kommt auf wenig Einsatzzeiten, wo ist der Club auch doppelt, dreifach vielleicht auch besetzt oder aufgestellt. So und das ist so ein bisschen unser Beuteschema bei Fortuna Düsseldorf. Das erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeiten von Werder Bremen damals, als wir auch dieses Beuteschema hatten, das allerdings ein bisschen auf eine etwas höheren Ebene. Von daher hat sich da gar nicht so viel verändert. Ja, unter dem Aspekt habe ich mir das gestrige Spiel natürlich auch angeschaut und ja, da gibt es ja auch immer einen Gegner. In dem Fall war es Bochum. Das ist ja auch, die sind ja auch nicht so weit weg von uns. Mit denen haben wir vor 2 Jahren eben noch vor 3 Jahren in der zweiten Liga noch zusammengespielt. Also das ist immer von grundsätzlichem Interesse.
Aber nochmal zu David Kownacki. Überrascht es Sie, dass er so wenig spielt?
Schon. Also, dass er dass sie sich vielleicht nicht als Stammspieler durchsetzen können. Das ist bei der Konkurrenz, insbesondere jetzt mit Duxch und Boré, das sind ja gestandene Spieler, aber dahinter ist es ja dann mit Nienmar und mit Woltemade, das sind so seine Konkurrenten, und dass die oft vor ihm dann die Chance bekommen, das hat mich dann schon gewundert, weil David das wirklich sehr gut gemacht hat am Ende.
Sie waren ja selbst mal Trainer, hätten Sie es anders entschieden, Nienmar und Woltemade nicht vor ihn gesetzt, sondern ihm da deutlich mehr Spielzeit gegeben?
Das kann ich gar nicht beurteilen, weil man muss die Spieler ja jeden Tag im Training sehen und dann auch eben auch unmittelbar dabei sein, wie sie die taktischen Vorgaben, die man dann als Trainer hat, wie sie sie umsetzen. Von daher kann ich mir das Urteil wirklich nicht erlauben. Insbesondere wenn man David kennt. David ist schon jemand, der sehr viel Zuspruch braucht und auch Bestätigung und diese Bestätigung, auch wenn man, das kann ich mir vorstellen, dass er die Bestätigung auch bekommt vom Trainer, wenn er dann richtig trainiert oder gut trainiert, dass der Trainer dann schon sagt, du kriegst deine Chance und du musst nur bereit sein, wenn dann der Moment kommt. Aber so die richtige Bestätigung ist dann für einen Spieler dann immer, wenn man dann auch wirklich in der Anfangsformation steht oder eingewechselt wird. Also von daher ist er jetzt, ohne da jetzt den engen Kontakt zu haben, ist er sicherlich da in einer schwierigen Situation.
Wie haben Sie das Spiel denn gestern gesehen? Also wir sind alle ein bisschen enttäuscht gewesen von dem ganzen Fußballspiel.
Ein echtes Kampfspiel. Ne? Das war sehr spielerisch sicherlich kein Leckerbissen, aber ein Kampfspiel. Und dann am Ende, glaube ich, das Ergebnis, was vielleicht für Werder noch am besten, glaube ich, zu verkraften war. Ich glaube, dass die Bochumer da schon sehr enttäuscht waren, eben dann eben auch ganz am Ende eben dieses Tor zu kassieren.
Aber ist es nicht enttäuschend, wie wenig Werder nach vorne gelungen ist? Ich meine, Werder ist zwar jetzt aus der zweiten Liga irgendwann mal wieder hochgekommen. Zweite Jahr als Aufsteiger, sagt man immer, nicht das Einfachste, aber ist das fußballerisch nicht zu wenig für einen Club wie Werder Bremen?
Oh, das ist schwer zu beantworten. Ich weiß, dass die Erwartungen, dass die natürlich genährt werden aus vergangenen Zeiten, das mal so zu sagen. Ne, das ist, und ich glaube, das wäre dann vielleicht sogar ein bisschen ungerecht, wenn man die Mannschaft oder den Kader, den man jetzt beisammen hat, im Vergleich zu dem, was so zum Rest der Bundesliga geschieht, insbesondere wenn ich nach oben schaue, wenn man das mit dem vergleicht, was eben noch vor einigen Jahren eben da war. Also von daher weiß ich nicht, ob die Erwartungshaltung immer die richtige ist. Werder überrascht immer wieder, und ich eigentlich im Moment, wo man denkt, jetzt ist es so, ist der Moment, wo sie vielleicht unten reinrutschen, oder dann spielen, machen sie eigentlich überraschenderweise, machen sie sehr gute Spiele, insbesondere auch auswärts, oder gewinnen dann eben auch wichtige Spiele zu Hause. Von daher war das gestern war es was sicherlich, ja, was die Offensive angeht, war es jetzt sicherlich kein besonders gutes Spiel, aber grundsätzlich, ja, grundsätzlich finde ich eigentlich, dass Werder, wenn man nicht die Erwartung hat, dass man um die internationalen Plätze spielen muss oder sollte, dann denke ich eigentlich, dass sie es ganz gut machen.
Also keine Abstiegsgefahr?
Nein, denke ich nicht. Dafür sind zu viele Mannschaften, haben wir jetzt zu viele Mannschaften unten, die jetzt auch schon ein Stück weg sind. Und Werder hat eigentlich dann immer die Fähigkeit gezeigt, dann zu Hause auch die Spiele zu gewinnen oder auch auswärts dann zu punkten. Und von daher glaube ich, dass Werder da mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird.
Die Frage ist ja immer, was braucht es perspektivisch, um mehr Fahrt aufzunehmen, um diesen alten Werder-Geist vielleicht wieder heraufzubeschwören mit der mitunter auch dünnen Personaldecke, die Werder gerade hat. Wenn Sie jetzt mal auf den 10. Februar schauen, auf das Jubiläum, und Sie denken an die Gespräche, die Sie dort führen, was würden Sie denn so mitbringen? Was haben Sie im Reisegepäck an Ratschlägen? Ohne natürlich, das ist völlig klar, das ist man als Gast nicht übergriffig zu sein, aber vielleicht doch noch mal die eigene Perspektive und Expertise auch einzubringen.
Also da mit guten Ratschlägen, also mit einem Koffer oder sogar mit zwei Koffern voller guten Ratschlägen da anzureisen, also das ist absolut nicht mein Ding. Erstmal, so wie ich es gesagt habe, Werder im Jahre 2004 oder im Jahre 2009 ist was anderes als Werder im Jahre 2024. So, das ist erstmal, oder nicht nur Werder ist anders, sondern auch die Bundesliga hat sich verändert. So, und die um es mal sozusagen die Machtverhältnisse innerhalb der Bundesliga. Ich seh das ja auch, und da sind vielleicht Parallelen zu Fortuna Düsseldorf, und das ist bei Clemens Fritz und bei Frank Baumann ja sicher auch immer das große Thema. Es sind die finanziellen Möglichkeiten, ne? Und die ist dann eben auf der einen Seite verlangen, dass man sich dann auch von Spielern trennt, mit denen man doch gerne noch weitergearbeitet hätte, unter dem sportlichen Aspekt. So, und dann muss man immer wieder sehen, wie kann man den Kader wieder ergänzen oder auffüllen, und hat dabei natürlich nicht die allerbesten Möglichkeiten, ne? Und ja, ich glaube, man muss eine Vorstellung haben, wie eine Mannschaft auszusehen hat, welche Art von Fußball man spielen will und muss dann glücklicherweise die richtigen Zutaten, sprich die richtigen Spieler dafür finden.
Sie sprechen gerade Frank Baumann und Clemens Fritz an, die Sie ja ewig schon kennen. Frank Baumann hat es angekündigt, im Sommer aufzuhören. Erstens, wie bewerten Sie das? Und zweitens, Clemens Fritz ist der interne Kandidat für den Verein, aber der Aufsichtsrat hat gesagt, nee, wir beschäftigen uns auch noch mit externen Kandidaten, wollen wir die bestmögliche Lösung finden. Ist das der richtige Weg? Schwächt man dadurch nicht vielleicht womöglich Clemens Fritz, je länger das auch dauert?
Dass Frank aufhört, das bedauere ich sehr, weil er auch eigentlich noch sehr jung ist und eigentlich die Geschicke von Werder durchaus noch weiter bestimmen könnte oder da seinen Einfluss geltend machen könnte, das bedauere ich sehr. Aber zeigt auf der anderen Seite auch, dass das auch ein sehr, sehr forderndes Geschäft oder ein sehr fordernder Beruf ist. Also das zu Frank, so wie man, ich habe es auch nur aus der Ferne gesehen, dass man jetzt sich nicht auf Clemens jetzt festgelegt hat, das kann man drehen, wie man will. Das ist, ich finde, das ist auf deiner Seite ist es legitim, dass man sagt, so wir schauen uns um, wir testen und prüfen, was möglich ist, was vielleicht zu uns passen kann. Es ist ja auch immer das Thema bei Werder, auf der einen Seite eben aus dieser Werder-Familie das immer zu speisen, das ist eins. So, aber Einflüsse von draußen sich reinzuholen, kann gut sein. Ich bin damals auch mal als Einfluss von draußen gekommen. Das ist legitim, dass man sich informiert, aber man muss eben auch wissen, dass man, so wie es gerade schon gesagt worden ist, dass man natürlich den Verantwortlichen dann zumindest ein wenig in Frage stellt. Und deswegen Ratschlag, soll kein Ratschlag sein, aber ich kann nur sagen, wie ich es machen würde. Ich glaube, es ist sinnvoll, dann wirklich schnell eine Entscheidung zu treffen und um eben da nicht zu viel dann vielleicht auch kaputt zu machen.
Und wie ist das, wenn man, jetzt sind beide handelnde Personen, also sowohl Frank Baumann, der hört am Saisonende auf, und Clemens Fritz ist noch nicht sicher, ob er bleibt. Wie ist das denn jetzt gerade auch auf dem Transfermarkt, wenn man jetzt sich den Spieler holen will und für diese Saison und vielleicht auch perspektivisch schon für die nächste Saison? Ist das schwierig dann in den Verhandlungen, wenn die Gegenüber nicht wissen, sind die morgen noch da oder übermorgen?
Das sind nicht die besten Voraussetzungen, ne? Also jetzt nicht von der Vorgehensweise. Ich glaube, dass Clemens und oder Frank, dass sie sich so engagieren, wie sie es vorher auch immer getan haben. Aber die andere Seite könnte natürlich ja davon da vielleicht leichte Zweifel haben, und es ist ja dann auch immer die Geschichte, die man zu erzählen hat oder die Perspektive, die man aufzeigen will, und es ist ja dann oft. Und ich glaube, das hat sich nicht verändert. Werder kann die Spieler weiterhin nicht mit Geld überzeugen, sondern es muss die Geschichte dahinter, die muss stimmen. Und dazu gehören natürlich dann eben auch die handelnden Personen. Also da ist es schon, ja, ist es schon hilfreich, wenn man so ungefähr weiß, wie es in Zukunft weitergeht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch Bestandteil des Fußballs oder des Fußballgeschäfts, dass es eben auch dort auch manchmal kurzfristig Veränderungen gibt.
Wie kompliziert ist denn dieser Wintertransfermarkt eigentlich? Man hört immer so, oh, Winter. Clemens sagt, Fritz sagt auch ganz gerne, ah, das ist schwieriger als im Sommer. Was macht das so schwierig? Oder ist es gar nicht so schwierig?
Ja, das Schwierige ist eigentlich daran, dass es keine auslaufenden Verträge gibt. Das ist, man kann sich ja schon auch mit einem gewissen Vorlauf, kann man ja sagen, zu Beginn einer Saison oder zum Ende einer Saison, so die und die Spieler werden frei werden. Damit kann man sich dann auch langfristig beschäftigen. Also das erlaubt einem eigentlich immer einen größeren Vorlauf. Und trotzdem gibt es manchmal natürlich Ad-hoc-Entscheidungen, wo man sagt so, oh, das ist eine besonders gute Gelegenheit, oder ein Spieler fällt einem auf, den man vorher gar nicht so gut gesehen hat. Und das ist eigentlich das Thema im Winter, dass man dass man eigentlich auf die Situation, die man im eigenen Club hat, dass man darauf reagiert. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir einige verletzte Spieler haben, dass wir schon sowieso einen recht kleinen Kader haben. Und das verlangt jetzt einfach, da kurzfristig noch was zu machen. So, und das sind natürlich dann Spieler, die ja entweder vertragslos sind oder die in ihren Vereinen nicht so gut funktioniert haben. Das ist nun mal so, weil sonst wären sie ja kein Thema für einen Wechsel.
Da ist ja viel Bewegung drin. Wenn wir uns jetzt mal das andere Szenario anschauen, dass beispielsweise ein Spieler den eigenen Verein verlassen will, das ist ja gerade das große Thema um Raphael Bourré, dass er Richtung Brasilien eventuell gehen will. Er wird auf jeden Fall stark umworben. Was muss man als Sportchef eigentlich tun? Kann man den Spieler überhaupt halten, wenn er ja von der eigenen Haltung her so eine Entscheidung vielleicht schon getroffen hat?
Ohne die Hintergründe jetzt zu kennen, ich weiß jetzt nicht, welche Vereinbarungen oder welche Absprachen es gegeben hat bei seiner Verpflichtung. Das immer ausgeklammert. Wir sagen jetzt mal keine Absprachen. Man hat ihn für eine Saison ausgeliehen. So, und ich glaube, dann kann man von einem Spieler auch erwarten, dass er sich dann eben auch für diese Zeit dann zum Verein bekennt und sagt, so, das ist so, ich habe diese Entscheidung getroffen. So, und wenn dann andere, vielleicht bessere Angebote kommen, so, dann kann man das vielleicht erwähnen. Aber wenn dann auf der anderen Seite der Verein sagt, nee, das passt jetzt nicht, wir brauchen dich jetzt oder wir sind auch zufrieden mit dir und so, dann sollte das Thema auch abgehakt sein. Auf der einen Seite verpflichten sich die Vereine, man geht einen Pakt ein, einen Vertrag und sagt, so, wir machen das. Und dieser Pakt muss auch eingehalten werden, wenn es nicht so gut läuft. Na, wenn Spieler verletzt sind oder wenn sie nicht so gut performen, wie man das gedacht hat, dann sind die Clubs schon gefordert oder verpflichtet, ihre Verpflichtungen dann eben auch einzuhalten. Ich glaube, das sollte dann eben auch auf Gegenseitigkeit beruhen und eben auch von der anderen Seite auch so gespielt werden.
Brasilien hat die Copacabana, wir haben den Osterdeich. Also es gibt starke Argumente, auch hier in Bremen zu bleiben. Deshalb würde ich gerne mal mit Ihnen auf einen Stammspieler schauen, der gerade bei uns, wir haben ja auch viele Userstimmen, ein Stück weit in der Kritik steht, ganz einfach, weil er offensichtlich nicht konstant Leistung abliefert. Das ist Marvin Ducksch. Aus Ihrer Perspektive, wird er es zur EM schaffen?
Ui, schwierig. Er ist ja schon ein erstaunlicher Weg, den Marvin Ducksch gegangen ist. Er hat übrigens auch für Fortuna Düsseldorf gespielt.
Ja.
Und ich habe, das war ja vor meiner Zeit und ich habe mich natürlich auch gefragt, Mensch, was war da eigentlich los? Ne? Warum hat das damals nicht funktioniert? Und die Antwort war, dass eben Fortuna damals in der Bundesliga war und sehr viel, natürlich wenig Ballbesitz hatte und eigentlich im Konterspiel nur unterwegs war, was jetzt nicht, ich sage jetzt mal, seine Stärke ist, aber dafür darüber hinaus ist er ein außergewöhnlicher Spieler, der immer wieder überraschende Dinge macht und für Werder, glaube ich, manchmal sogar so eine Art Lebensversicherung ist und insbesondere, wo Niklas eben jetzt nicht mehr da ist, also von daher schon ein ganz wichtiger Spieler es war ja ein außergewöhnlicher Schritt, dass er jetzt zur Nationalmannschaft eben da dazugenommen worden ist. Das glaube, das war jetzt auch ein bisschen damit zusammen, dass es einen Trainerwechsel gab, dass so ein bisschen so durchgewürfelt wurde oder durchgemischt wurde und man so ein bisschen die Sinne schärfen wollte, jetzt von allen, die so mit dabei sind. Aber ja, ich glaube, dazu gehört dann schon, dass er eben eine gute Restsaison mit Werder spielt. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Ne? Und man wird sehen, ob eben bei den nächsten Tests, die anstehen, ob er dann einfach ein Thema ist.
Sie haben die Fortuna gerade noch angesprochen. Wann spielen denn Werder und die Fortuna wieder in einer Liga?
Die Frage sollte lauten, wann spielen die beiden wieder zusammen in der ersten Liga? Na, weil sonst, sonst muss ich ja zweigeteilt beantworten.
Ja, uns ist lieber diese, wir nehmen die erste Liga-Frage. Ja.
Also das andere Szenario möchte ich ausklammern.
Ne? Danke.
Im Sinne von Werder. Wir tun alles dafür. Wir tun alles dafür und auf uns warten interessante Wochen und danach kann man ein bisschen mehr sagen, aber wir sind vorsichtig optimistisch, um das mal so zu sagen, dass wir lange dabei bleiben können und vielleicht eine Chance haben, eben da vielleicht in diesem Jahr vielleicht schon den entscheidenden Schritt zu machen. Aber diese zweite Liga, ich glaube, da sage ich aber auch nichts Neues, die ist verdammt stark. Die ist verdammt stark und da sind ist nicht nur der HSV, da ist nicht nur St. Pauli, sondern da ist Kiel jetzt inzwischen dazugekommen, da ist Hannover, da ist Paderborn, Wir haben, also es gibt 6, 7 Clubs, die sich sicherlich berechtigte Hoffnung machen können, da oben mit dabei zu bleiben.
Ja, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt für die Fortuna. Eine gute Sache hat das Ganze ja in der zweiten Liga. Sie müssen nicht gegen die Bayern ran. Das steht jetzt für Werder auf der Agenda. Seit 2008 hat Werder nicht gewinnen können. Wie können wir denn diese Serie jetzt durchbrechen? Was glauben Sie?
Ja, so machen wir 2008. Das ist ganz einfach.
Was war denn da so gut? Wir können uns kaum erinnern. Gab es nicht damals noch die D-Mark?
Also ich kann mich an ein wunderschönes Spiel erinnern. Das war in München. Da lagen wir zwischendurch 5-0 in Führung.
Ja, das war das.
Das war das Spiel. Ja, also es war nicht nur das letzte. Ich glaube, es war sogar auch der schönste Sieg. Aber nee, der schönste Sieg war sicherlich 2004. Im Olympiastadion, als man eben bei Bayern München dann den Sack zumachen konnte für die Meisterschaft. Das war sicherlich das Schönste. Ja, es muss viel zusammenkommen, um diese Bayern dann zu schlagen. Und jetzt kommt dazu, dass Bayern natürlich auch da jetzt zu hoffen, dass sie vielleicht mal sich auf Champions League vielleicht ein bisschen stärker konzentrieren und die Bundesliga vielleicht so ein wenig in Vergessenheit gerät. Ich glaube, darauf sollte man jetzt nicht bauen, weil dafür ist die Konkurrenz jetzt auch für die Bayern zu stark mit Bayer Leverkusen. Also ich glaube, sie dürfen sich auch nicht mehr so viele Fehltritte erlauben, um dann am Ende wieder vorne zu sein. Also von daher sicher ein schwieriges Unterfangen.
Wie geht die Partie aus?
Ich glaube nicht, dass es den nächsten Werder-Sieg nach 2008 geht, aber ein Unentschieden wäre schon super.
Ja, da könnten wir auch total gut mit leben.
Ja, glaube ich auch. Deswegen, ja.
Vielen Dank. Perfekt.
Ja, Mensch, das war doch mal ein richtig schönes Interview.
Ja, Klaus Allofs typisch.
Ja, so viel Offenheit.
Ja, das ist aber so, ist Klaus Allofs. Der kriegst du immer, der liefert immer ab.
Hat er mal einen rausgehauen, muss man ja sagen. Wir hauen jetzt auch einen raus, denn wir gehen direkt rein in die Beantwortung eurer Fragen. Frageballer steht an.
Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User fragen Loser.
Mensch, wir haben ja sogar professionelle Einspieler hierbei eingedeiht. Finde ich super. Wie geht das jetzt hier weiter vom Prozedere?
Darf ich anfangen oder willst du gleich die Frage stellen?
Okay, ich starte einfach mal durch, denn wir haben jede Menge Fragen bekommen. Kein Wunder, das Werder-Herzchen ist schwer. Ich kann es verstehen. Gehen wir direkt rein, oder?
Ja, hau rein.
Ja, wir haben ja keine Zeit. Der Kaiser fragt, wie viele andere von euch auch, wann fliegt Werner endlich? Ich weiß, beim letzten Mal vor Weihnachten wolltet ihr die Trainerdebatte nicht aufmachen, zu Recht. Jetzt müssen wir es aber tun. Das können wir nicht ignorieren, diese starke Stimme.
Nee, aber ich meine, wir sind jetzt ein Spiel weiter. Ich bin auch wirklich enttäuscht von diesem Spiel. Aber natürlich sollte man jetzt nicht gleich die Trainerdebatte führen, aber da muss man jetzt ganz genau hingucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich hab das ja schon immer gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass da irgendwas im Innenverhältnis nicht stimmt. Ich fühle mich bestätigt durch die Aussagen von Leo Bittencourt, wie die ganze vergangene Woche abgelaufen ist. Das macht wenig, gibt wenig Gefühl von Einheit, von Eintracht, von Werder, so wie man Werder kennt. Und bin gespannt, wie die nächsten Ergebnisse sind und wie dann der Verein auch mit Ole Werner umgeht. Und man muss sich natürlich auch grundsätzlich die Frage stellen, ob das zusammenpasst für die Zukunft, auf Dauer, auch über die Saison hinaus. Aber jetzt sofort zu sagen, der Trainer muss jetzt rauslegen, boah, ist mit etwas sehr harsch, aber man muss sich Gedanken machen. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass man sich im Verein Gedanken machen wird, wie die Zukunft aussehen wird. Und es ist ja gerade viel im Gang, aber das, da kommen wir, glaube ich, noch zu. Ne?
Ja, genau. Aber mit Blick auf die Partie in Bochum noch mal eine Frage, die Lol Benji in dem Kontext umtreibt. Der will auch wissen, wann Werner fliegt, aber vor allem auch, warum wir immer erst wechseln, wenn es zu spät ist. Ich meine, da wird sicherlich auf Leo Bittencourt angespielt, der total on fire war gestern. Und ich dachte auch, na, das hängt am seidenen Faden mit dem Kollegen. Also der kriegt gleich gelb-rot und ist runter.
Ja, weil bei Stay in ja Bittencourt war es noch heftiger. Habe ich nicht verstanden, warum der Trainer so lange gewartet hat. Ich fand das auch ein viel zu großes Risiko. Ich fand die Wechsel, es dauerte 7, 8 Minuten nach dem Tor, bis dann die Wechsel kamen. Also, aber das ist eine Diskussion. Ole Werner wechselt sehr spät und ja.
Kann was man, es ja auch den eingewechselten Spielern extrem schwer macht. Ich meine, so ein Kovnatski hätte sich wahrscheinlich auch gefreut, ein bisschen besser in die Partie reinzukommen.
Ja, und ich fand, er hat sogar noch zwei Akzente setzen können, hatte zwei Torabschlüsse, ja. Die waren nicht optimal. Der Kopfball, den fand ich gar nicht schlecht. Also ja, und bei dem sieht man halt auch, dem fehlt natürlich das Selbstvertrauen, absolut.
Mhm. Also die Diskussion ist in vollem Gange, was den Trainer angeht. Es gibt aber auch Pro-Stimmen, die wollen wir natürlich hier nicht unter den Teppich kehren. So schreibt B. Sieker 85, Zetti bester Bremer in Bochum. Ich hoffe, ihr könnt mal erläutern, warum die Trainerposition nicht das Problem ist, sondern die Qualität von der Bank. Leo hat recht, wenn er Kritik darüber äußert, dass man nur mit 14 Profis keinen Wettkampf im Training erzeugen kann. Oder liege ich da so falsch in meiner Meinung? Ja, das war ja ein Punkt, der moniert wurde. Ja, kannst du nicht toll. Mehr hören, oder wie?
Nee, weil das ist der Kader, mit dem du in die Saison im Sommer gegangen bist. Und Ole Werner kennt auch die Bedingungen hier, die sind. Und es wurde ja auch im vergangenen Jahr gesagt, wir setzen mehr auf Qualität und haben dann dadurch einen etwas kleineren Kader, also setzen unser Geld so ein. Jetzt waren mal zwei, drei krank und ein, zwei verletzt. Du hast jetzt hier keine Wahnsinnsausfälle gehabt und wir sind ja auch alle wieder da. Also das war mir zu viel Jammerei, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, also muss ein Trainer mit umgehen können.
Da muss ein Trainer mit umgehen können und sie werden jetzt neue Spieler holen, sehr wahrscheinlich. Aber wir wissen allerdings auch, Ole Werner und neue Spieler, das dauert auch immer ein bisschen. Ne? Also da, die brauchen lange Eingewöhnungszeit bei Ole Werner. Das gibt er, sagt er ja selber auch. Auch wenn er extra nochmal erwähnt hat, Demahn hat viel gespielt. Und Boré hat auch viel gespielt, wobei Demahn ist jetzt auf einmal nicht mehr dabei. Aber gut, ein anderes Thema. Ja. Er hat sich da ein bisschen gewehrt gegen diesen Vorwurf, er würde Neuzugänge erst sehr spät dauerhaft spielen lassen. Ist bei ihm auch angekommen, diese Kritik.
Aber dein Gedanke zahlt auf die Frage von The Flying Kiwi ein. Thema neue Spieler zu diesem Zeitpunkt. Wann sind die so weit, dass sie die Stammelf verstärken? Sofort oder eher als Vorgriff auf die nächste Saison? Also wenn wir jetzt, wir haben ja ein Häppchen am Start. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, ne?
Malatini?
Ja, 1,91 groß. Ich freue mich so, dass endlich mal ein Hühne hinten in der Abwehr steht. Aus wir brauchen dem, große Männer.
Aus dem Land des Weltmeisters.
Argentina.
Ja, genau. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Spieler nicht. Und wir machen uns da gerade schlau als Deichstube. Wenn es denn vielleicht, ist der jetzt schon, wenn ihr das seht, wir nehmen ja einen Tag ein bisschen früher auf, ist der Transfer fix, hoffen wir mal, weil ich es spannend finde, also ein 22-jährigen Argentinier, der durchaus Wettkampfhärte hat, durch die erste argentinische Liga hat er regelmäßig gespielt.
U23-Nationalmannschaft,
ja. Ja, wobei aus Argentinien hört man unterschiedliche Sachen. Wir haben aber unsere Experten von Create Football, die für uns immer drauf gucken, die sind schon angespitzt und werden uns sicherlich eine Analyse liefern. Ich bin es erstmal spannend, aber natürlich wird es eine Umstellung für ihn sein, Bundesliga-Fußball. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sofort funktionieren wird, aber das nimmt man in Kauf bei Werder.
Aber das braucht man doch im Grunde. Also wenn ich es richtig verstanden habe, soll er auch ein Stück weit für Amos Pieper kommen als Innenverteidiger. Gut, der muss jetzt natürlich auch mit dem Bremer Wetter erstmal klarkommen. Ne? Also erstmal muss der sich neue Klamotten anschaffen wahrscheinlich.
Das ist richtig. Ja, das ist aber genau dieses Risiko, diesen Spagat, den du machen willst oder machen musst. Du hast nicht das ganz große Geld, du willst aber auch Mehrwertspieler, also Spieler mit Potenzial verpflichten. Jetzt nicht den 28-Jährigen, der in der Bundesliga irgendwo auf der Bank sitzt. Der würde dir definitiv jetzt mehr weiterhelfen.
Ah,
aber hilft
okay.
dir dauerhaft weiter, weil du hast ja schon viele erfahrene Abwehrspieler. Du hast Niklas Stark, du hast auch Miloš Veljković, die sind schon älter. Marco Friedl ist auch schon mittelalter, hätte ich fast gesagt, Mitte 20.
Schön, dass wir das sagen. Ne?
Ja, klar. Anthony Jung ist schon älter. Also ich finde es schon richtig, den Weg so zu gehen. Und wenn du dann mal nach Argentinien schaust, das ist halt der Markt, wo du mal gucken musst, wo du vielleicht etwas günstiger was mit Fantasie bekommst. Von daher, das war mir schon klar, dass sowas passieren würde und nicht eine Soforthilfe. Und vielleicht ist es ja trotzdem. Manchmal geht es auch schneller.
Vielleicht hat Werder die Perle gehoben. Man weiß es nicht.
Darauf, das ist ja mal das Lustige. Wenn so ein Spieler kommt, dann wird wieder gesagt, oh, der kann wahrscheinlich noch gar nicht, das dauert ewig. Da holen sie einen Gestandenen, oh, die trauen, sie finden nie die Perlen. Also,
also gehen wir mal davon aus, das ist ein Topic. Der ja, eine dann, geht, der andere kommt. Der eine geht vielleicht. Boré, immer noch das große Fragezeichen, ja. Sag mal, was ist da eigentlich in Brasilien los mit den Schreiberlingen? Und gleich angeknüpft die Frage von Topolino. Was ist jetzt eigentlich mit dem? Der ist doch gefühlt schon im Flugzeug Richtung Südamerika.
Ja, haben wir ja mit Klaus Allers auch drüber gesprochen. Jo. Und ich würde mal sagen, also meine These war immer, wenn ein Spieler weg will, dann das schafft er das irgendwann auch. Bislang übt er aber gar nicht so viel Druck aus. Ich bin da, glaubt auch den Werder verantwortlich, mit dem wir ja immer mal wieder sprechen. Doch schon ein bisschen mehr, weil alles, was die brasilianischen Medien uns so mitgeteilt haben, ich habe da Kontakt zu mehreren Journalisten.
Ach
die
du, sehr, zu sehr, brasilianischen Journalisten, das finde ich ja spannend.
Die sind sehr, sehr nett, wirklich total nett und Aber so, was sie so berichtet haben, ist zum, also fast selten eingetroffen. Also, dass hier der Präsident von Internacional, Porto Alegre, sollte ja schon mehrfach hier auftauchen. Der war bislang, also Klaus Allofs,
Du warst von einem nassen Helm auf.
So würde ich durch den Wind. Frank Baumer und Jürgen Fritz haben den noch nicht getroffen. Und so geht das im Prinzip die ganze Zeit. Eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Also direkt nach dem Spiel hat ein brasilianischer Kollege mir geschrieben, Mensch, ich habe mir das ganze Spiel von euch angeguckt, von Werder. Also ihr habt echt ein Qualitätsproblem, technische Probleme, ihr müsst dringend neue Spieler holen.
Ach, damit, schön, dass er es so sagt.
Schön, dass er das so sagt und vor allen Dingen er damit für sorgen will, dass noch ein guter Spieler weggeht. Also,
ja, vielleicht kann er ja ein bisschen Geld locker machen, wenn er all seine Artikel gut verkauft kriegt, ja, mit dem Informationsgehalt, den wir jetzt mal in Frage stellen. Denn wir haben ja, das heißt es ja immer, so wenig Geld. Und da macht sich Golfer Thorsten extreme Gedanken und er will wissen, ist Werder eigentlich wirklich arm wie eine Kirchenmaus? Haben die gar kein Geld mehr? Oder geht da doch schon was? Also wie viel ist denn in der Portokasse jetzt? Bis Sommer vor allem.
Also erstmal hat Werder Schulden, das darf man ja nicht vergessen.
Ja, ne? Gut, die schleppt man ja immer mit im Leben, das ist ja normal.
Aber es ist ein bisschen Geld da, das hat ja selbst Klaus Febri und Clemens Fritz hat es auch neulich noch gesagt, es ist ein bisschen Geld da aus dem Niklas Füllkrug-Transfer, ist ein bisschen was übrig und man bekommt es ja mit, Malatini, der wird nicht umsonst kommen, da ist so eine Ablöse von 2 Millionen im Gespräch, also wer da bezahlt was, investiert was, das ist natürlich auf einem kleinen Level oder auf einem niedrigen Level. Bin mal gespannt, ob sie für den angepeilten Mittelfeldspieler auch nochmal so eine Summe ausgeben oder vielleicht sogar mehr oder vielleicht gibt es auch eine andere Lösung. Nein, ein bisschen Geld ist da arm wie eine Kirchenmaus, würde ich nicht sagen. Mir wird das auch immer, wer da macht sich nach außen immer so arm, da denkt man immer, wie geht's den anderen Clubs, wie machen die das dann immer? Also da würde ich mir manchmal auch mittlerweile eine andere Sprechweise wünschen, weil dieses ständige darauf hinweisen, wie schlecht es einem geht, gibt einem kein besseres Gefühl.
Lass uns doch mal über den Wechsel auf ganz hoher Ebene sprechen, wenn es um die Verantwortlichen von Werder geht. Hast du ja eben mit Klaus Allofs schon drüber gesprochen. Aber hier werden noch mal so ein paar Namen abgefragt von Lennart SWR. Welche realistischen Kandidaten kann es außer Fritz geben? Rolfes, Krösche und Runert-Gerüchte waren mehr als nur peinliche Versuche von Fritz Unvermögen abzulenken. Mit diesem Management wird der Club langfristig absteigen. Einfach Ole Feiß die Schuld geben, ist mir eine zu einfache Antwort auf die gravierende strukturellen Probleme. Also, welche Kandidaten haben den Hut im Ring?
Also erstmal möchte ich mich dagegen wehren, das als peinliche Versuche dazu finde ich einfach Quatsch. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass die Verantwortlichen in das oberste Regal greifen wollen und da auch mal nachfassen, ist da was möglich? Und wenn du es nicht tust, wirst du es nie erfahren.
Genau.
Also von daher finde ich es vollkommen in Ordnung, dass wir Medien dann darüber schreiben. Ich glaube, das war nicht in deren Sinne, aber so ist das nun mal. Ich finde es schade, aber nicht, das zu erfahren und zu wissen, dass die da wirklich was machen. Die drei werden es nicht, da kann man sich sicher sein, weil die haben andere Pläne und andere Ideen, was auch sehr nachvollziehbar ist. Werder ist nicht mehr auf der Landkarte des Profifußballs, wo man sagt, oh, da will ich unbedingt hin, weil arm wie eine Kirchenmaus, hätte ich fast gesagt.
Nichts ist wichtiger als Werder Bremen.
Aber es sind ein paar andere Namen dabei, die ich spannend finde. Da muss man halt ein bisschen raus aus Deutschland. Schicker von Sturm Graz zum Beispiel, Spiecher von den Young Boys Bern sind Sportmanager, Sportvorstände, die da mit kleinen Clubs mit wenig Geld viel bewegt haben. Das, da guckt Werder gerne hin, ob sie die jetzt schon kontaktiert haben oder ob das, wie heiß sie sind, vermag ich nicht zu sagen. Aber das ist so die Kategorie. Alan Sutter ist gerade bei St. Gallen. Die haben sich von ihm getrennt, weil sie sich nicht mehr ganz einig waren, aber hat einen guten Job gemacht. Der kennt auch die Bundesliga zum Beispiel. Das sind solche Kandidaten, da muss man gucken, da wo die beim anderen Club gute Arbeit geleistet haben, geringen Möglichkeiten, so ein bisschen auf Werder das zu übertragen. Aber ob die dann wirklich tatsächlich zu Werder passen, es läuft der Prozess, dass mit anderen Kandidaten gesprochen wird. Und das ist ein spannender Prozess, aber ich finde auch, da muss jetzt Feuer und Tempo rein und eine Entscheidung muss her, weil so langsam geht es dann in die Richtung, dass Clemens Fritz dann möglicherweise doch beschädigt wird. Und
das macht ja was mit dir.
Das macht was und du siehst ja, du liest ja auch, dass die irgendwie gesagt, da ist er vielleicht doch nicht so gut. Das kommt natürlich jetzt langsam mehr, deswegen muss da ein bisschen Tempo rein.
Wichtig finde ich, also Werder hat ja ein Faible für Österreicher generell, du hast auch Schweizer angesprochen. Würde das von der Mentalität her passen? Die Schweizer sind ja schon ein bisschen anders als wir hier am Osterreich.
Ach, das glaube ich. Also jetzt ich finde diese Mentalitätsfrage, diese Norddeutsche, die Rheinländer, kann ich nicht so ganz viel mit anfangen, ist immer typenabhängig. Und da bin ich auch bei Klaus Allofs, der dann im Prinzip auch sagt, manchmal ist so ein Output von außen ganz gut. Andererseits, Clemens Fritz, traue ich das auch zu, allerdings muss er dafür, das habe ich hier auch schon häufiger gesagt, Profil bekommen, noch mehr. Das hat er vielleicht noch nicht, weil er sich immer ein bisschen hinter Frank Baumann gesehen hat und seine Rolle nicht überdrehen wollte. Ich fand diese Woche jetzt mit dem Leonardo Bittencourt Aussagen und dem Rapport, fand ich unglücklich, dass dann Frank Baumann da so zwischengesprintet ist. Das soll Zufall gewesen sein, hat man uns gesagt, weil Frank Baumann sowieso was sagen wollte. Mhm. Aber ich fand es unglücklich, wenn dann das hätte Clemens Fritz alleine vielleicht auch einfach mal nach außen hin lösen sollen, sagen können, ich habe mit dem gesprochen, auch mit Frank Baumann zusammen, aber ich kläre das jetzt nach außen hin, um dann auch mal Stärke nach außen zu demonstrieren. Ich traue ihm das absolut zu, aber er muss es auch tun und er muss es auch sichtbar tun.
Also wir halten fest, wir sind alle Menschen, oder? Und wir passen alle zusammen hier im Osterdeich. Mit Mentalität hat das nichts zu tun. Interessant auf jeden Fall, wie das Ganze weitergeht. So, lasst uns auf die Arroganz Arena schauen. Es ist ja bald soweit. Wir können das nicht ausblenden, liebe Leute. Und da gibt's noch einen Gedanken von Jakob0312. Der schreibt nämlich, das Spiel gegen die Bayern würde ich am liebsten jetzt ausblenden. Wobei die Tatsache, dass Duxch und Bittencourt nicht mehr dabei sind, könnte dazu führen, dass die jungen Spieler wie Ginmar und Woltemade endlich mal Raum haben zum Durchstarten.
Naja, ja. Also das kann so passieren. Manchmal gibt es ja solche Momente. Aber ich hätte einen Duxch schon ganz gerne dabei gehabt, weil der natürlich nochmal eine andere Qualität hat. Und Leo Bittencourt in Topform und wenn er wieder Fußball spielt und sich nicht um den ganzen anderen Rest kümmert und Fußball arbeitet dabei auch, sicherlich gerade mit seiner Giftigkeit und Galligkeit auch eine Hilfe. Aber da, glaube ich, kann man natürlich mit Romano Schmidt auch eine Lösung finden. Das wird... Nee, es wird keine spannende Nummer. Es wird hoffentlich irgendwie, werden sie es vielleicht lange wie möglich offen halten, aber naja, ich trotzdem hätte ich die beide gerne dabei gehabt und hoffen wir mal, dass Ginmar und Woltemade nicht in Ehrfurcht erstarren, aber es ist ihre Chance, gar keine Frage.
Welche Aufstellung siehst du denn in der Startelf?
Tja, ich glaube schon, dass Ginmar auch beginnen wird, dass Romano Schmid wieder reinrutschen wird. Ob er Woltemade von Anfang an bringt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich könnte mir... Ist noch zu weit weg.
Spekulationen ist noch zu weit senden weg. Wir nicht. Gut, vielen Dank für eure Fragen. Bevor ihr ja in die Weihnachtspause gegangen seid, hat uns der durchbrennende Weihnachtsmann noch was dagelassen, nämlich Gewinne. Und ich glaube, da gab es ja auch Interesse von eurer Seite.
Bei uns hat sich niemand gemeldet. Weder in den letzten Tagen noch in den letzten Wochen.
Bei uns schon. Ging ja auch um eingedeicht Hoodie und eine Cap.
Ob das so ausschlaggebend ist, ist... Glaube ich nicht.
Nee, Hauptsache, da steht eingedeicht drauf. Das fette Paket hat gewonnen. Schnipser, Knipser, schreite zur Tat. Ich scrolle. Okay, das ist Furst vom Bollwerk 25. Ich, Hashtag, wollte mal das Trikot haben, bitte. Geile 45 Minuten Vollgasveranstaltung. Björn Schnips für mich. Das hat funktioniert. Lebenslang SVW. Jo, mein lieber Fürst, das Ganze wird dir zugeschickt. Melde dich einfach per Mail an redaktion@deichstube.de und dann schicken wir dir das.
Dafür werde ich in der Woche sorgen. Ja, da müsst ihr euch keine Sorgen machen.
Ja, das gilt auch für das Hauptgeschenk aus dem Dezember. Da hauen wir ja mal richtig einen raus, ne? Erstmal hast du ja wahrscheinlich gelesen, absolut, als es noch druckfrisch war. Gibt's aber immer noch natürlich im wohlsortierten Buchhandel Unser Leben mit Werder.
Genau.
Tolles Ding.
Mega Buch.
Also ich alleine würde schon mit dieser Literatur klarkommen, aber damit ihr dabei auch noch gut angezogen seid, gibt es das Woltemade-Trikot haben.
Ja, und schick. Dann hatten wir noch.
Ja, wir haben natürlich noch was, ne? Wir hauen raus diesen kuscheligen, super smarten Hoodie. Super smart deshalb, weil das Wetter draußen nicht so gut ist und man einfach, ne, was auf den Kopf setzen kann.
Dann lass uns schnipsen.
Ja. Bist du bereit?
Ja.
Alles klar? Los geht's. Gewonnen hat Romanes Feld, 48,49. Du hast uns mal einen poetischen Beitrag gesendet. Mein Lieber, du siehst Knipser und Strömex als Paar. An euch beide. Eure Kreativität zusammen ist wie ein harmonisches Gedicht. Mögt ihr viele glückliche Momente teilen und gemeinsam Höhen erklimmen. Alles Gute für eure Reise zu zweit. Werder Bremen-Fans, ich hoffe, euer Team erlebt eine Saison voller Siege und begeisternder Spiele. Grün-weiße Grüße, Hashtag wollte mal das Trikot haben. Oh. Hab ich irgendwas verpasst? Gibt's hier ein neues Paar in der Redaktion und ich weiß es noch nicht?
Ja, ich kann jetzt hier schon mal ankündigen, dass ich jetzt auch bald auf Weltreise bin. Ich flieg hinterher.
Gut. Vielleicht hast du deine eigene Elternzeit durchgewunken.
Oh nee, nicht noch der Elternzeit.
Ist das nicht ein Interessenskonflikt dann auch? Lassen wir das. Klar ist, mehr geht nicht. Nochmal auch an dich, ne? Redaktion@deichstube.de ist deine Adresse und dann läuft das.
Nach meinem jetzigen Kenntnisstand gelingt das sehr gut.
So, und heute gibt es ein super Trikot von tada, Friedel.
Das ist geil.
Genau, weil es nämlich auch gegen seinen Ex-Club geht. Und vielleicht können wir da so ein bisschen, ne? Vielleicht ist er derjenige, der so kurz vor Schluss, ne?
Du meinst, er knistert so ein bisschen jetzt schon
vielleicht,
im Vorfeld?
Ja, ich flieg dahin.
Du fliegst?
Es geht schneller.
Hast du dir mal Gedanken gemacht über deinen ökologischen Fußabdruck, Lieber?
Es geht auf jeden Fall darum, dass wir irgend noch was Positives haben. Ja. Und vielleicht können wir damit ja was. Und er macht das dann.
Okay.
Den Siegtreffer.
Dann guck ich mal. Das ist Größe Large. Also, das passt zu Werder.
Weil es L ist?
Ja klar, groß denken.
Die Weltherrschaft.
Groß spielen.
Ja, dann wäre mir aber XL oder XXL lieber mit groß denken. Aber ist doch egal. Wichtiger ist ja, was draufsteht.
Ja, man muss ja auch irgendwie mal so realistisch unterwegs sein, ja? Also nur nach den Sternen greifen, wenn du keine Leiter hast, ist halt auch schwierig. Oder? So, also wer dieses wundervolle Trikot möchte, schreibt uns bitte. Und ich habe mir überlegt, dass ich mal wissen will von euch, wie ihr eigentlich im neuen Jahr auf die Rückrunde schaut. Das Ganze versehen mit dem Hashtag Zweite Haut Friedel.
Das läuft.
Cool und gut. So soll es sein.
Damit haben wir die erste Folge eingedeicht des neuen Jahres im Kasten. Wie war das jetzt für dich, die Premiere mit einer Frau hier auf dem Sofa, lieber Björn?
Wer war vorher noch mal da? Nein, Timo. Wir vermissen dich natürlich sehr, aber noch mehr vermissen wir das 40-köpfige Team, weil wir mussten den ganzen Rotz hier alleine machen, ja, weil Timo das 40-köpfige Team mit nach Thailand, Kambodscha, Vietnam, ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Ja, also immer, wenn ihr das bei ihm bei Instagram seht, da sind diese ganzen Leute drumherum.
Das ist
unser Team.
Ja, das sind keine Bewohner.
Nein,
ja? Die kommen nicht aus Bangkok. Die hat er mitgebracht nach Bangkok, damit es so aussieht, als hätte er viele Freunde.
Das ist hart. Er braucht diese Unterstützung.
Ja, es ist tatsächlich so. Es zieht sich durch seinen Tag. Ja, hier eine Assistentin, da jemand, der ihm das Handtuch reicht.
Aber wir müssen euch sagen, es war schwer, Uni.
Ja, man merkt schon. Also lieber Timo, komm bald wieder, Komm wirklich bald wieder und tu nichts, was wir nicht auch tun würden.
Ja.
Was würdest du eigentlich so machen in Thailand?
Ich würde eingedeicht schauen. Definitiv.
Dopp.
Ja, und das habt ihr auch getan. Deswegen seid ihr jetzt mit uns hier am Ende. Und wenn euch das gefallen hat, dann 5 Sterne Deluxe da lassen, ne? Zack, 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 unten 5-mal anklicken und fertig ist die Premium-Stimme.
Ja, alles andere wird
gelöscht.
Natürlich.
Klar, da sind wir rigoros. So, wie kommen wir jetzt hier raus eigentlich? Ach so, wir müssen noch sagen, dass es uns überall im Netz gibt, ist ja klar, ne? Es gibt die Deichstube, ja, wisst ihr, nicht nur mit der App, sondern wir sind bei Insta, wir sind bei X, wir sind auf allen Podcast-Plattformen, Kanälen, hier und da, dies und das.
In Asien sind wir mittlerweile.
In Asien?
Ja, Timo.
Die können uns auch in Asien, können es in Asien berühren. Ja. Also wenn ihr strömt, das ist der Mann, der überall diese Zeichen auf dem Körper. Ich habe
macht
hier,
Fotos mit ihm, schickt sie uns zu.
Ich dachte, ich mache mir auch ein Tattoo für eingedeicht. Ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber gut. Beim nächsten Mal kriege ich das besser hin.
Das war jetzt keine Riesenparty.
Nee, aber ganz nah dran.
Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt's hier nicht.
Danke dir, Björn.
Danke, Alex.
Ja, danke an das 4-köpfige Team, was dort hinter der Kamera sitzt. Wir kommen auch mit 4 Leuten klar, da sind wir ganz entspannt. Macht weiter so, ihr Grün-Weißen da draußen. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal eingedeicht.
Bis dahin, ciao.
Cheers, bis dahin.